Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt mit mir Esra Kapitel 8 auf. Wir studieren heute Abend die Verse 1 bis 20. Esra 8, die Verse 1 bis 20. Esra Kapitel 8. Eine der Dinge, die wir in unseren Gemeinden machen, ist, dass wir morgens einen neutestamentlichen Text, normalerweise ein Evangelium, betrachten, Vers für Vers, dass wir sehen, dass der Herr für uns hat. Aber abends, da studieren wir das Alte Testament, denn alles Wort Gottes ist zu nutzen für Gottes Volk. Und so, ich weiß nicht, ob du jemals in einem Betrachtung des Esra-Buches gewesen bist. Was kann ich aus dieser Geschichte lernen, fragst du dich vielleicht. Aber wir lesen nicht nur History, sondern heute lesen wir eine Liste. Es ist eine Liste, die wir heute betrachten. Und die sind oft schwierig und vielleicht auch ein bisschen langweilig zu lesen. Vor allem, wenn du jetzt nicht unbedingt so biblisch oder historisch bewandert bist und all diese Namen nicht zuordnen kannst. Aber das Buch Esra, als es ursprünglich geschrieben war, da hatten die Menschen sehr viel mehr von diesen Namen gekannt. Diese Namen waren ihnen geläufig. Doch nun sind 2000 Jahre vergangen und es ist ein bisschen weniger verfügbar für uns. Aber trotzdem ist hier auch etwas für uns. Und wir sind jedem Vers der Schrift verpflichtet. Und wir sind hingegeben, das zu lesen, zu betrachten und auch diese Geschlechterlisten zu lesen. Und so lesen wir nun Esra 8, die Verse 1 bis 20. Als Gottes Volk zurückkommt nach Jerusalem, das zweite Mal aus der Stadt Babylon. Das ist Gottes Wort. Folgendes sind die Familienhäupter, die mit mir von Babel heraufgezogen waren zu der Zeit, als der König Artasasta regierte, und ihre Geschlechtsregister. Von den Söhnen des Pineas, Gersom, von den Söhnen Itamas, Daniel, von den Söhnen Davids, Hattus, von den Söhnen Shechanias, von den Söhnen des Parsch, Zacharia und mit ihm die 150 eingeschriebenen männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Pahat Moabs, Elionai, der Sohn Zerachias, und mit ihm 200 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shechanias, der Sohn Jehasiels, und mit ihm 300 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Adins, Ebed, der Sohn von Jonathan, und mit ihm 50 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Elams, Jesaja, der Sohn Atalias, und mit ihm 70 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shephatias, Sebadia, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Joabs, Obadiah, der Sohn Jehiels, und mit ihm 218 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shilomits, der Sohn Josiphias, und mit ihm 160 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bebais, Zacharia, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Askats, Johanan, der Sohn Hakatans, und mit ihm 110 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Adonikams, die letzten, und dies sind ihre Namen, Eliphelet, Jechiel und Shemaiah, und mit ihnen 60 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bigweis, Utai und Sabut, und mit ihnen 70 männlichen Geschlechts. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage lang. Und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da ließ ich die Obersten Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharia und Meshulam rufen, und die verständigen Männer Jarib und Elnathan. Denen gab ich Befehl an Ido, den Obersten in dem Ort Kassifia, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Ido und seinem Bruder, den Tempeldienern, in der Ortschaft Kassifia reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Die brachten uns, dank der guten Hand unseres Gottes über uns, einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebia, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern. 18 Mann. und Hasabia, und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris, samt seinen Brüdern und ihren Söhnen, 20 Mann. Und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener. Alle waren mit Namen angegeben. Das Gras vergeht und die Blume verdorrt, aber das Wort unseres Herrn bleibt für immer. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns Nahrung gibst aus deinem Wort heute Abend, dass du kommst und dass wir ernährt werden als dein Volk, dass du uns dienen mögest und dass wir ein besseres Verständnis haben von deinem Herzen inmitten deines Volkes Israel. Wir bitten, dass wir uns hier um dein Wort versammeln, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst, dass du über die Zunge und das Wort und den Gedanken eines Dieners hinaus redest zu uns und dass du die Ehre empfängst durch die Predigt deines Wortes. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Der Ruf Gottes, da haben wir jetzt erst drüber geredet, gelesen. Wir haben eine Liste von vielen Namen gelesen, aber inmitten von all dem ist die Realität, dass das alles Männer waren, die gerufen waren von Gott, um den Anbetung Gottes in der Stadt Jerusalem wieder einzusetzen. Und wie wir zu diesem Text kommen, fragst du dich vielleicht, was ist denn mehr hier als nur eine Liste von altertümlichen Zungenbrechern? Es ist mehr. Wir sehen hier den Zweck des Herrn. Wir sehen den Zweck des Herrn, sein Volk aus dieser Irrfahrt zurückzuholen. Zurück in ihr Land, um unserer Errettung willen, letztlich, würde ich sagen. Denn wenn sie nicht zurückgekehrt wären, dann gäbe es kein Jerusalem, es gäbe keinen Ort, wo Jesus hätte Fleisch werden können. So wie wir nun hierher kommen, da haben wir einen Bericht von Gottes Volk, die seinem Ruf gefolgt sind. Drei Dinge möchte ich euch heute aus diesem Abschnitt zeigen. Und bitte vergibt, es sind eher lose Punkte. Das eine, deine Antwort auf Gott, deine Reaktion auf Gottes Ruf zählt. Zweitens, ich möchte, er hat einen Sinn für dich, ein Design, ein Ziel für dich. Und das dritte, ich möchte betrachten, bezogen auf die Reaktion der Leviten. Wie wirst du antworten auf den Ruf Gottes? Ich meine jetzt natürlich nicht, dass du nach Jerusalem zurückkehren sollst, sondern einfach den Ruf Gottes in deinem Leben. In Esra Kapitel 2 haben wir eine andere Liste gelesen. Es war schon einige Monate zurück, seit wir begonnen haben. Es war eine sehr viel längere Liste. Das waren über 42.000 Israeliten und dann noch 7.700 die Diener, die zurückgekehrt waren, die Zerubbabel nachgekommen sind, zurückgekehrt nach Jerusalem. Das war wegen diesem Dekret von König Kyros, der die Juden in ihre eigene Nation zurückbeordert hat. Nun kommen wir wieder zu einer Liste. Und das waren die, die zurückkommen wollten für die Ehre Gottes und die Einsetzung des Gottesdienstes. Da sind Unterschiede zwischen Kapitel 2 und hier Kapitel 8. In Kapitel 2 waren es 42.000 und hier sind es kaum 1.500. Die Reaktion auf den Ruf Gottes war viel weniger. Vielleicht waren nicht mal genug. Ja, ich meine, für jemanden aus den 42.000 wären viel. Und ja, 1.500 ist quasi nur ein Überrest, der nun zurückgekommen war. Die Verse 1 bis 14 beinhaltet sehr viele altertümliche Namen. Ist das jetzt der Name eines Platzes, eines Gegenstands oder einer Person? Ich kann das nichts anfangen. Aber da ist so viel mehr hier zu dieser Liste zu sagen. Tatsächlich denke ich, dass diese Verse unter anderem etwas, was herausstechen sollte, dass nämlich deine Reaktion für Gott wichtig ist. Deine Reaktion ist für Gott wichtig. So ist diese Liste der Namens, es ist die Liste der Haushalte, der Clane. Das sind die, die den Ruf Gottes gehört haben. In seinem jüngeren Dekret von Artaxerxes. Und die daraufhin auch gegangen sind. Das haben wir letztes Mal betrachtet. Aber jetzt könntest du die Frage stellen, warum steht das jetzt hier so? Was ist der Punkt? Deine Antwort zählt auf Gottes Ruf. Wo willst du damit hinaus? Es ist eine Sache der Bibel, eine Frage an die Bibel. Warum ist das hier? Ist Esra einfach noch gut darin, solche Aufzeichnungen zu schreiben? Was du hier hast, ist ein ewiger Bericht auf den treuen, auf die treue Reaktion von Gottes Volk auf sein Führen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ein ewiger Bericht der treuen Reaktion auf Gottes Volk, auf sein Führen. Das ist nicht einfach nur eine List, das ist nicht einfach nur irgendwas Schwieriges für einen modernen Prediger, sondern es ist ein Monument für das Volk Gottes, das ist eine Hall of Fame quasi für die in alle Ewigkeit zeigt, dass er die Reaktion seines Volkes wahrgenommen hat. Die Namen, die hier sind, sind wie Juwelen einer Krone. Das ist vielleicht nicht beim ersten Lesen sichtbar, aber Gott achtet auf, wie wir seiner Führung folgen. Deine Reaktion auf Gottes Ruf zählt. Seht ihr, diese Menschen, ich weiß nicht, ob das euch klar ist, aber sie waren die fernen Verwandten der ursprünglichen Rückkehrer. Eine Art zweiter Exodus vom Volk Gottes, der ja unter Zerubabel stattgefunden hatte. Aber das war jetzt ja zur Zeit der Väter dieser Menschen, die jetzt hier aufgelistet sind. Gott hat nun, nachdem die Väter die Gelegenheit nicht genutzt haben, hat Gott nun eine weitere Tür geöffnet. Und Gott hatte ihr Leben nicht wirklich verbessert. Denn man muss auch sehen, dass in Babylon das Leben um einiges angenehmer war als in Jerusalem. Das sieht man auch in Nehemia. Es war ein gefährlicher Ort, um dort zu leben. Jerusalems Mauern waren am Boden und es waren viele Feinde rundherum, die Gottes Volk und ihn hassten. Und so sehen wir, weil sie jetzt auch sahen, dass eine große Menge Israeliten zurückgekehrt waren. Es ist auch nicht so, dass sie jetzt ein neues Leben hatten oder viel Arbeitmöglichkeit. Tatsächlich waren diese Menschen einfach nur gerufen zu einer heiligen Mission zur Ehre Gottes. Im Besonderen waren sie gerufen, um das Volk Gottes sein zu können, das ein Teil von Gottes Reformation sein sollte. Das passierte nämlich. Das ist der ganze Punkt von Esra. Er ist ein Reformator. Er ist wie Johannes Calvin oder John Knox oder Martin Luther oder Besra oder Melanchthon. Er ist ein Reformer. Er ist da, damit Gott angebetet werden würde, wie es sein soll. Und wie ist es nun mit diesen Menschen hier, die in der Liste stehen? Einige waren Priester oder von königlichem Geblüt, aber die meisten waren einfach nur ein Teil der lokalen Gemeinde sein. Die sind gerufen, ein Gemeindegründungsteilmitglied zu sein. einfach umzugehen, um auch Sitze zu füllen, damit der Herr angebetet werden möge. Dazu sind sie berufen. Es ist nicht sehr kompliziert. Tatsächlich sind viele Namen der Leute, die hier aufgelistet sind, gar nicht zu sehen. Aber trotzdem sind sie in der Zahl gelistet. Auch die Frauen und Kinder sind gezählt. Das, was hier berichtet wird, ist die normale Gehorsam von Gottes Volk, um Gott Ehre zu geben. Was er auch festgelegt hat in der Stadt Jerusalem. Im Tempel Gottes, inmitten der Vorhöfe Gottes. Denn der Herr hat bestimmt, dass sein Sohn kommen würde und das Werk der Erlösung inmitten des Volkes vollführen sollte und die Gemeinde für immer leben würde, über den Tod hinaus. Und lass mich antworten, dass die Reaktion der Leute hier aufgelistet ist als ein ewiges, eine Art Memorial. Memorium. Und zwar ein herrliches Zeugnis. Ich möchte euch einfach nur die Frage stellen, ist es dir klar, dass dein Gehorsam gegenüber Gott zählt? Ist dir das bewusst, was du jetzt, ob du jetzt hier in dieser Gemeindegründung bist oder hier in der Stadt Stuttgart oder wir sind tatsächlich sehr weit weg von dem Eifer der Reformatoren, aber ist dir klar, dass das, was du hier tust, du folgst dem Gehorsam oder du bist gehorsam der Anbetung Gottes gegenüber. Auch hier Amerikaner und Deutsche und Australier, unsere Gemeinde ist ja so bunt. Das ist nicht. Gott sieht jeden Einzelnen von euch und er ehrt euch in der ewigen Herrlichkeit. Und du fragst vielleicht, warum? Aber wie, Pastor? Ja, du bist im Buch des Lammes eingetragen. Eure Namen sind auf seinem Herzen. Und er liebt dich und nimmt das, was du jetzt tust, nimmt er wahr. Dieses Einsetzen dieser Gemeinde, dass Christus gepriesen sein möge und dass er durch sein Volk Ehre bekommt. Das sollte dich dazu bringen, zweimal über alles nachzudenken, wie du dich verhältst, auch in der Gemeinde. Es sind viel höhere Dinge, als es andere Menschen bewegt. Es setzt dich in den Kontext vor die Augen Gottes. Zweitens sehen wir, Gott hat ein Ziel für dich. Pastor, mein Name ist doch gar nicht hier. Wir haben auch keinen Zacharia, wir haben auch keinen Shechania. Na gut, dann lass mich halt ein Kind so nennen, wenn ich nochmal eins bekomme. All diese verschiedenen Namen. Was hat das mit mir zu tun? Und zugegebenermaßen ist diese Liste hatte ich vielleicht schon dazu gebracht, abzuschalten. Aber wann immer du diesen Abschnitt siehst, wir haben begonnen, die sind die Familienhäupter, die von Babel raufzogen, als der König Artasaster regierte. Das ist die Einführung. Aber in Vers 2, von den Söhnen des Pinehas, Gersom, der Sohn von Itamar, Daniel, Davids Söhne David, den Namen kennen wir doch, oder? Da ist eine Struktur hier. Lass mich das ein bisschen deutlich machen. Erstmal sind da zwei Priester aufgelistet. Erstmal Gersom, den Sohn Pinias. Pinias ist der Sohn von Eliezer. Das ist der Sohn von Aaron gewesen. Das ist ein priestliches Haus. Das ist eines der zwei wichtigsten Priesterhäuser. Und wenn ihr Pinias kennenlernen wollt, geht zu 2. Mose 6. Ihr solltet verstehen, dass Pinias ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes war. Er hat das Volk Gottes zurück zur Treue gerufen. Auch als Anbeter. Wenn du durch das Alte Testament gehst, dann seht ihr dieses schwierige Thema von Mischehen. Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Wenn die Bibel über Mischehen redest, dann geht es nicht über, es sind die geistliche Dimensionen gemeint. Zum Beispiel die Israeliten, die jetzt die anderen Iten heiratet, Moabiten oder die Jebusiter oder wer auch immer. Das ist mehr als nur das Auge jetzt auf den ersten Blick sieht. Wenn es ist ja nicht nur so, als ob man jetzt zwei verschiedene Rassen hätten, sondern es ist eine sehr homogene Landschaft eigentlich. Also es geht nicht um verschiedene Rassen, sondern es geht um geistliche Unterschiede. Das heißt, die sind nicht nur in Mischehen mit verschiedenen Nationen, dass ihr Blut vermischt wird, sondern wann immer die Söhne des Volkes Israels, die Töchter und Söhne der anderen Nationen heiratet, dann fallen sie ab und beten deren Götzen an. Versteht ihr? Sie werden Polytheisten und beten nicht mehr den Gott des Himmels an und seine Exklusivität. Nun, diese Liste hier, da geht es um die Anbetung Gottes. Hier ist dieser Mann Gersom. Er ist ein Sohn in der Linie Pinias. Einer der aaronitischen Nachkommen, ein Priester Gottes. Und ich denke, Esras Punkt ist hier, das ist vielleicht einer aus der treuen Linie ist noch erhalten geblieben. Und dann haben wir Daniel, die Linie von Itamar. Itamar ist ein anderes Priesterhaus, das aus Aarons Geschlecht stammt. Es ist die Familie von Pinhas und die Familie von Itamar. Und versteht ihr, beide tun dasselbe im Tempelkomplex. Es sind Cousins. Sie waren Brüder. Sie waren nämlich die Söhne Aarons. Wer kriegt das Recht? Aber es geht um was Größeres. Esra zeigt, es gibt nicht nur ein Nachkomme Aarons da, sondern zwei. Das ist das ganze Priestergeschlecht. Wir wissen nicht viel über Daniel. Wir wissen auch nicht viel über Gersom. Wir wissen ein bisschen über Itamar, aber es sind zwei Priester. Tatsächlich kann man Esra noch einfügen. Er ist Esra, der Schriftgelehrte und Priester. Er leitet sie, so sind es drei Priester. Aber er ist auch Teil des Hauses von Pinhas. Also sind hier drei Priester, wenn ihr es genau nehmen wollt. Dann haben wir noch eine andere Person, die sehr wichtig ist in dieser ganzen Struktur. Wir haben ein Mitglied des Royalen, des königlichen Hauses von David. Es ist ein Mann namens Hattus. Wenn du über ihn ein bisschen mehr wissen willst, dann musst du vielleicht den Herrn am Tag der Herrlichkeit fragen, denn ich habe ihn nur noch in der ersten Chronik 3 gefunden. Er ist in der Linie Davids. Er ist der Enkelsohn von Zerubbabel. Er ist jetzt nicht direkt in der Linie von Christus. In den wunderbaren Linien von Matthäus und Lukas. Sie sind nicht lückenlos. Manchmal ist es nämlich auch der Enkel, der dann in diesen... Und Hattus ist dort dann nicht mehr erwähnt, aber er ist in der Linie von Christus. Und er hat Gottes Ruf im Glauben beantwortet. Und er ist hier nicht nur als ein Symbol des davidischen Hauses, sondern er spielt eine Rolle in dem, was Gott hier tut, was Gott auch als Ziel hat. Er ist ein königliches Mitglied des davidischen Hauses und er ist ein Prinz. Und er ist dort, denn Gott fährt damit fort, seine Verheißungen hochzuhalten. Er hat nicht vergessen, was er tun wird inmitten seines Volkes. Hattus. Wir können nicht viel über ihn sagen, außer er hat eine Rolle. Esra hat dieses Ziel Gottes mit ihm verstanden und deswegen ist er hier aufgezeichnet in der Heiligen Schrift. Und etwas, das du vielleicht vermisst hast, es gibt 12, was du vielleicht nicht gesehen hast, es sind 12 Familien. Wir haben 2 oder 3 Priester, dann ein Mitglied des königlichen Hauses und dann noch 12 Familien. 12 Familien, klingt das vielleicht biblisch? 12 Familien, es sind nämlich auch 12 Stämme, nicht wahr? Wie viele Propheten sind da? 12 Und wenn du zum Neuen Testament gehst, 12 Apostel. Das ist eine symbolische Nummer. Gott hat sein Volk wieder eingesetzt in der Stadt Jerusalem, um seiner Ehre willen. Hier ist ein Zweck, ein Ziel. Das ist sehr schwierig, welche Stämme jetzt diesen Familien zuzuordnen sind. Aber das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Wie auch immer, wir können sagen, dass diese 12 Familien, es waren Leviten. Es waren keine Leviten. Was haben wir? Wir haben ein kleines Porträt Israel im kleinen Format, das hier präsentiert wird. Worauf weist das jetzt alles hin? Die Wiedereinsetzung des Volkes Israel. Das kommende Zeitalter, wo Gott sein Versprechen hält. 2. Samuel 7, 14. Einen Moment. Ab Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenrüten züchten und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. 2. Samuel 7, Abvers 13. Und das weist hin auf das, was Gott mit Israel getan hat, auch durch das Vergießen von Christi Blut, dass das ultimative Opfer, das Lamm Gottes, würde geschlachtet werden. Es ist die Wiedereinsetzung des Tempels und des Volkes Gottes. Aber, Pastor, es wird nicht einfach sein. Da ist doch noch die Römer und all das. Aber so hat Gott das Volk Israel ins Land zurückgeholt. Das ist auch dem Gottesdienst gehorsam sei, den Gott eingesetzt hat. Es ist sehr wichtig. Gott hat ein Ziel für sein Volk. Er hat auch ein Ziel für dich. Wie ich es früher schon gesagt habe, Gottes Ziel für dich, jetzt bist du hier in dieser Gemeinde, das Bilden einer treuen, bibelgläubigen Gemeinde in Stuttgart. Das ist zumindest ein Teil davon. Aber Gott hat vielleicht noch viele andere, auch bezüglich deines Lebens in den kommenden Jahren. Es mag sein, dass Gott dich nutzt, um Männer und Frauen für seine Ehre aufzuwecken. Dass Gott dich vielleicht auch durch Gnade gebraucht, wenn unsere Gemeinden in Krisen sind. Und sie erinnern an den Tag der Herrlichkeit, der kommen wird. Was für eine wunderbare Sache, dass wir einfach nur daran denken können, dass Gott mit allem einen Zweck verfolgt, auch für dein Leben. Aber weißt du, es hat sehr viel mit Gehorsam zu tun und mit deiner Antwort auf ihn. Und so das Letzte, wie wirst du antworten? Wenn wir die Verse 15 bis 20 sehen, dann sehen wir, Beweis, dass Menschen nicht reagiert haben, und zwar die Leviten. Und hier ist ein bisschen Erklärung nötig. Wir haben doch Priester. Das sind doch Priester in der Linie von Aaron. Das sind doch auch Leviten, oder? Ja. Alle Priester sind Leviten, aber nicht alle Leviten sind Priester. Es sind verschiedene Aufgaben und Berufungen. Jeder Priester muss ein Abkömmling von Aaron sein, ein Levit. Und auch ordiniert sein für diesen Dienst. Auch den regulären Dienst der Anbetung und die Opfer. Aber die Leviten, aber nicht alle Leviten waren Leviten auf die gleiche Art. Das war nämlich der Stamm der Leviten, den es noch gab. Das waren einige Priester, einige Tempelleviten, einige normale Juden. Nicht nur Leviten. Vielleicht ein 14-jähriges Kind und auch die Mutter und die Schwestern, die waren jetzt auch Leviten. Die waren levitisch, der Stamm Levi. Aber es gab auch Leviten, die waren Diener für den Tempeldienst. Und inmitten der Leviten gab es verschiedene Unterteilungen für verschiedene Dienste. Eine der Sachen ist, dass die Leviten auch das Volk Gottes in den Kampf führten. Die haben dann auch die Bundeslade getragen. Es ist auch wenn ihr jetzt an mittelalterliche Schlachten denkt mit so vielen Rüstungen. Aber wenn wir jetzt dann altertümliche Schlachtreihen sehen, dann mit Rüstung und allem, und die sagen, wir haben was Besseres. Wir haben die Leviten, die Bundeslade tragen. Das war eine der Rollen der Leviten. Und sie haben auch den Tempelkomplex gepflegt. Sie haben geputzt und alles in Ordnung gehalten, in Stand gehalten. Das, was sie gemacht haben. Sie haben auch den Zehnten verwaltet und haben auch die Verteilung des Zehnten auf die levitischen Stämme und Familien durchgeführt, um auch sich selbst zu erhalten. Sie haben auch gelehrt. Und das werden wir auch im Buch Nehemia sehen. Wenn wir einfach denken, dass das dazugehört zum levitischen Dienst, dass sie gelehrt haben und dass sie auch sich um die geistliche Versorgung des Volkes Gottes gekümmert haben. Und das hat der Esra auch im Kopf, dass nämlich das Volk Gottes im Exil, dass die Leviten damals auch Diakone geworden sind in der lokalen Gemeinde. Das sind die Menschen, dass sie für bestimmte diakonische und andere Dienste gebraucht wurden in der Mitte des Volkes Gottes. Aber sie sind nicht da. Sie haben nicht reagiert. Er versammelt wir lesen, wie Esra in Vers 15 das Volk versammelt am Fluss, der nach Ahava fließt. Wir wissen nicht, wo Ahava liegt, aber vielleicht liegt es irgendwo am Fluss Euphrat. Und sie sind da und trinken Wasser und stellen sicher, dass alle da sind. Und wie er nun geht und zählt die Leute und ich habe keinen von den Söhnen Levis dort gefunden. Was ist das Problem? Na, wirklich, was ist das Problem, dass jetzt das Herz des Führers hier entmutigt wird? Es ist Folgendes. Der Ruf, zurückzukehren nach Jerusalem, der Ruf ist aus den Synagogen gekommen. Und die Menschen haben drüber geredet. Jeder hat drüber geredet. Aber wer war verantwortlich für geistliche Führung in Gottes Volk? Die Leviten. Aber sie sind nicht da. Sie bleiben dort. Sie bleiben im Exil. Fern von ihrer Pflicht. Fern von ihrem ganzen Ruf. Sie sind nicht da. Sie haben nicht reagiert. Sie würden lieber in Babylon bleiben. Für verschiedene Gründe. Wahrscheinlich waren manche nicht stark genug für die Reise. Vielleicht waren sie alt und krank. Und okay, aber es waren auch andere, die offensichtlich, es war eine große Familie. Es gab andere, die waren in der Lage. Und einige kamen auch, aber sie haben jetzt nicht geantwortet. Wer sollte dann nun die Vorhöfe des Herrn reinigen? Wer will schon gehen, um die niedrigen Arbeiten zu tun? Tu doch was, wofür du gemacht hast. Wir lesen im Neuen Testament, dass die Arbeit im Dienst des Herrn ist, ein Sklave des Herrn zu sein. Es ist miteinander verbunden. Es spricht laut. Wir sehen hier die Antwort von Esra in Vers 17 oder 16. Er versammelt eine Delegation von Führern, um zu sehen, wo sie sind in Kasifia, wo die Leviten in Wohlstand gelebt haben. Und wenn ihr das jetzt durchlest, fragt ihr vielleicht, hat er sich hier einfach nur wiederholt in dieser Liste? Er sagt hier, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan und wieder Elnathan. Elnathan ist ziemlich beliebt, oder? Der kommt dreimal hier vor. Es sind Leute, die Schrift nicht hochladen. Das ist natürlich ein Fehler. Komm, wie viele Johannes habt ihr? Wie viele Davids, wie viele Svens kennt ihr? Ich kenne nur einen. Es gibt hier überhaupt keinen Grund, das Wort Gottes in Frage zu stellen. Es heißt schließlich das Geschenk Gottes. Was gibt es eine bessere Beschreibung für die Leviten als Elnathan? Diese Gruppe der Männer, sie gingen in die Stadt Kesefia, um diesen Führer Ido zu bedrängen. Was haben sie gesagt zu ihm? Weiß ich nicht. Aber sie hatten die Freiheit zu sagen, das ist ein Befehl von Esra. Es sind Männer, die zu Männern gingen. Wahrscheinlich war es auch etwas beschämt. Komm, Bruder, jetzt, komm doch. Hast du den Ruf, den ich gehört? Was machst du denn hier noch? In Kasifia, du könntest in Jerusalem sein. Komm zurück, folge Esra, dem Mann Gottes. Weißt du nicht, dass du dafür geboren wurdest? Wie oft hast du im Leben gewusst, dass du für etwas geboren wurdest? Die Leviten wussten alle Zeit, dass sie dafür geboren wurden. Der 137. Psalm spricht hier einiges. Die lamentieren hier. Psalm 137. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir die Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setzte. Das ist alles, was sie zu tun hatten. Ihre Klage und Sorge ausdrücken. Das ist das, was deine Großeltern gesagt haben, ist es. Und du hast nur die Möglichkeit zurückzukehren. So mag es damals gewesen sein. Wie werden sie antworten auf den Ruf, zurückzukommen, zurück zur Stadt? Nun, in Vers 18 haben wir einen Bericht. Und durch die gute Hand unseres Gottes, die über uns war, hat Gott sie gesegnet. Er hat uns einen verständigen Mann gebracht. Was für eine herrliche Beschreibung eines Dieners Gottes. Ein Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebia. Mit seinen Brüdern, 18 Mann. Und Asabia. Und mit ihm Jesaja. Von den Söhnen Meraris, mit seinen Brüdern und ihren Söhnen, 20 Mann. Und von den Tempeldienern, 220. Wie viele Leviten kamen zurück? 3 Führer und einige ihrer Söhne. Ungefähr 40. Zurück zu Kapitel 2. Wie viele? Wie viel von den 42.000 bei der ersten Runde waren Leviten? 87. 42.000 und davon 87, 78 und jetzt 220. Die meisten haben als Feiglinge geantwortet, mit götzendienerischen Herzen. Wie ist nur die Frage? Wie wirst du antworten auf den Ruf Gottes? Ich möchte mit unseren Männern beginnen. Wie werdet ihr antworten, unsere Gemeinde zu führen? Ich bin hier als einziger Ältester. Hier sind Männer, die geistliche Gaben zeigen. Wie werdet ihr antworten? Ihr haltet... Es ist eine harte Frage. Hat Gott mich zu diesem Dienst berufen? Was wirst du tun? Wirst du aufstehen? Wirst du dieser Gemeinde dienen? Wirst du als Mann Gottes handeln, dass du gerufen bist inmitten dieser Gemeinde? Brüder, es ist vielleicht beschämt, aber ich bin so beeindruckt von euch. Ich bin sehr beeindruckt von den Männern in unserer Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Frage stellt, dass du die Frage stellst, wozu ruft Gott mich in dieser Gemeinde? Auch für seine Gemeinde, die er hier zu seiner Ehre baut. Wie wirst du antworten? Wirst du den Dienst erstreben? Es ist eine gute Sache, sagt die Bibel. Lasst mich die Frauen fragen. Wie wirst du auf den Ruf Gottes antworten? Ich denke, unsere Frauen haben sehr gut geantwortet. Sie haben sich zueinander gehalten und sich gegenseitig auferbaut. Wie wirst du antworten zu diesem einfachen Ruf, das Evangelium zu verbreiten in deiner Umgebung? Das ist ein normaler Ruf. Wie wirst du diesem Ruf beantworten? Dass dein Name seinem Herzen bekannt sei und er verherrlicht wird. Was ist in dieser Liste? Viel für uns. Viel über Überführung. Dass wir Gott, den Gott des Himmels in unserer eigenen Generation verherrlichen mögen und durch ihn gesegnet werden mögen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit, uns zu versammeln, um zu bedenken die altertümlichen Beispiele von Männern, die nach deinem Ruf, zu deinem Zweck berufen waren. O Herr, lass uns doch sehen, deine Gnade und deine Herrlichkeit uns gegenüber, dass unsere Gemeinde dein Wort hören möge und reagiert. Bitte lenke uns auch, nicht alle sind zum Dienst für Älteste und Diakone berufen, aber lass uns, dass wir das Gewicht auf unser Herz legen, dass wir die Dinge begehren, die du willst. Und dass wir uns selbst an den zweiten Platz stellen und dich an den ersten. Wir erbitten all das im Namen Jesu, der Herr, der uns erlöst hat. Amen.